Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Heute hier mit dieser Freitagsfolge mit Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo und hallo an alle, die zuhören.
Ja, und meiner Wenigkeit und heute in dieser Freitagsfolge begeben wir uns mal wieder, wie du das immer so schön sagst, auf die kreative Spielwiese, denn wir haben uns was Besonderes ausgedacht. In der letzten Woche bei der kreativen Spielwiese habt ihr so mal ja vielleicht die Rutsche benutzt und vielleicht auch noch die Schaukel. Heute geht's in den Sandkasten und wir graben ein bisschen tief nach Ideen, wie wir Dinge bei der PDC im generellen Darts-Konstrukt ändern würden, wenn wir in Charge wären. Wir haben uns beide 5 Sachen überlegt und rausgeschrieben und ich glaube, das könnte interessant werden, oder?
Ja, ich wollte erst sagen, hier, ich habe den Spielteppich, auf dem habe ich früher immer sehr viel Zeit verbracht und sehr gerne drauf gespielt. Ich habe den ausgerollt, aber Sandkasten ist auch okay. Also die Förmchen habe ich rausgeholt und jetzt wird hier ein bisschen im Sand gebuddelt und ein paar Sandkreaturen kreiert. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben insgesamt also 10 Dinge, die wir verändern wollen würden. Ich habe mir sagen lassen, du bist ganz, ganz groß rangegangen. Jetzt ist das natürlich Definitionssache. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir uns zumindest nicht überschneiden. Aber
ich
willst
wette,
du anfangen?
Nein, es warte ganz kurz. Ich wette, wir haben mindestens eine Überschneidung dabei.
Okay,
und bei
okay.
mir ist, das ist auch nicht alles nur groß gedacht. Ich habe eine Sache, die ist wirklich, die ist sehr weit gedacht, was ich mir über die nächsten Jahre wünschen würde. Aber ich habe auch Sachen, die würde ich mir ganz konkret wünschen. Und das wäre auch kein großer Akt, dass die ab jetzt anders wären. Soll ich anfangen oder möchtest du?
Du kannst gerne. Ich gebe dir den Vortritt, bin gespannt und dann kann ich mal nachlegen.
Okay, ich fange mit was an, was mich seit Wochen, Monaten, wenn nicht sogar Jahren schon stört und wo ich mich frage, warum wird das nicht verändert? Die erste Sache, die ich ändern würde, wenn ich in Charge wäre, ich würde die European Tour Auslosung und Ansetzung deutlich eher bekannt geben. Und zwar nicht am Donnerstag 24 Stunden vorher. Ich würde, weil für die meisten Turniere die Qualifikanten, die mit dabei sind, schon Wochen vorher feststehen, also mindestens 3-4 Wochen. Und wenn, dann sprechen wir von lokalen Qualifikanten, die meistens auch dann Donnerstag Mittag noch nicht bekannt stehen und dann als Qualifikant 1, Qualifikant 2, wie es jetzt in Wietze der Fall war, in das Draw mit eingefügt werden und dann erst am Abend feststehen. Ich würde das Draw, die Auslosung und die Ansetzung für die Spiele, in welche Session, würde ich gerne 3-4 Wochen vorher haben. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird, weil wie jetzt zum Beispiel für München, das ist ein ganz gutes Beispiel, da stehen seit 4 Wochen vorher alle Spieler fest, die mit dabei sind. Vielleicht dann ein Spieler von Nordic Baltic nicht oder wie auch immer. Und das wäre keine große Sache, dann das auszulosen, die Spiele anzusetzen. Dann hätten nämlich Menschen auch noch die Möglichkeit, sich Tickets zu kaufen für die Nachmittags- oder für die Abendsession für den Spieler oder die Spieler, die sie vielleicht sehen wollen. Und man würde dem auch so ein bisschen vorbeugen, dass Leute dann einfach nur wegen der Stimmung und generell wegen allen Spielern hingehen, sondern könnten auch noch gezielter hingehen und es wäre für die Spieler einfacher, sich vorzubereiten. Wann spiele ich? Wie muss ich anreisen? Ist es nachmittags? Ist es abends? Und man müsste, ja, man wüsste das Draw einfach schon und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird.
Also ich roll das Feld mal von hinten auf. Ich würde behaupten, dass du die Rolle von einzelnen Spielern, die Ansetzung einzelner Spieler auf die Ticketauswahl von einzelnen Leuten massiv überschätzt. Also da sehe ich einfach kaum einen Zusammenhang, gerade auf der European Tour. Die Leute wollen einfach eine gute Zeit haben und es ist denen im Zweifel völlig egal, ob da Chris Doby gegen Viktor Tingström spielt oder Oliver Müller Frankfurt gegen Franz Rötsch oder so, um jetzt mal bei dem München-Beispiel zu bleiben. Grundsätzlich verstehe ich aber, dass es als unverständlich angesehen wird, warum erst irgendwie am Donnerstag die Auslosung kommt. Viel zu spät. Ich bin dann aber nicht dabei, das 3-4 Wochen früher zu machen, weil dann hast du so einen Wust an Auslosungen, der da plötzlich kommt. Für irgendwelche Turniere muss man erst schauen, für welches Turnier ist das überhaupt. Deswegen macht das Anfang der Woche. Schön Montag, Auslosung, wie es dann ab Freitag oder eben ab Samstag jetzt in dem München-Beispiel, wie es dann weitergeht, dass man das erst Donnerstag macht, finde ich auch viel zu spät.
Ja, ich sag mal, eine Woche fände ich schon mal gut. Ich persönlich bleibe immer noch bei 3-4 Wochen, weil ich das einfach gut fände. Du weißt, dann und dann steht das fest, wie auch immer. Und du kannst auch dann, das musst du ja auch wissen, aus Berichterstattersicht deutlich besser im Vorfeld auch schon irgendwie wahrscheinlich was dazu bringen oder man hat diese Informationen, was auch immer. Donnerstagmittag ist einfach, das ist zu spät. Auch aus Spielersicht musst du das mal sehen. Als Spieler, der sich überlegt, wann reise ich denn an? Jetzt gerade mal innerdeutschlands. Wir bleiben beim
Spielst um 13 Uhr oder um 23 Uhr? Das ist ja ein massiver Unterschied.
Wir bleiben beim Beispiel Oliver Müller Frankfurt, wo wir uns jetzt beide einfach mal denken, der kommt aus Frankfurt, der fährt nach München hin. Vielleicht, wenn er vorher wüsste, er spielt am, gut, hierbei ist es der Samstag, aber wir sprechen jetzt mal vom generellen European Tour Freitag, vom Auftakt. Wenn er weiß, er spielt abends um 23 Uhr, dann überlegt er sich vielleicht auch, dass er erst an dem Tag morgens hinfährt. Dann ist er mittags da, dann kann er sich dann vorbereiten und spielt dann eben abends in der Session. Das ist was anderes, als wenn du nicht weißt, wann du spielst.
Definitiv, da bin ich ganz bei dir. Also gerade dieses Donnerstags auslosen und nicht wissen, wann man Freitag spielt, das geht gar nicht. Also, dass man das dann erst wirklich einen Tag vorher macht, ist viel zu spät. Gerade für die Spieler, für die das anreisetechnisch einfach einen riesen Unterschied machen würde. Klar, wenn du jetzt Premier League spielst, donnerstags, dann kannst du sicher sein, dass dich die PDC nicht irgendwie am Freitagnachmittag einsetzt. Das ist logisch, ne? Aber du kannst einfach eine viel feinere Planung machen, wenn du schon am Montag weißt oder vielleicht sogar noch früher, wann denn dein Spiel ist, weil das eben einen großen Unterschied macht, ob du um 13.30 Uhr ran musst oder irgendwie um 22.30 Uhr, bin ich komplett bei dir. Ich würde dann deinen Vorschlag auch jetzt mal spontan ein bisschen erweitern. Ich fände es geil, wenn die Auslosungen auch zumindest kurz wirklich händisch gemacht würden und gestreamt werden.
Ist das jetzt schon ein erster Punkt oder einfach nur so ein
Bonus? Nö, das ist jetzt eine spontane Eingebung, die jetzt einfach ganz gut passt. Also da würde ich uns auch einfach quasi jetzt mal in den Ring werfen. Ich habe hier ganz viele Ü-Eier. Ich bin begnadeter Ausloser und ich würde das von mir aus jede Woche hier machen. Also da können wir gerne machen. Also wenn hier einer zuhört von der PDC Europe, wir streamen das ab sofort immer, sind wir sofort dabei. Wir wollen auch gar nicht so viel davon. Oder auch gar nichts. Ich hätte da richtig Bock drauf.
Ja, würde ich auch machen. Da wäre ich auch mit dabei. Also,
ja, ist doch super.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, schreibst du die Mail oder soll ich?
Ja, machen wir im Nachgang, ne? Aber lass uns das wirklich mal überlegen. Vielleicht hört ja auch jemand rein. Es soll ja auch PDC Europe Mitarbeiter geben, die hier regelmäßig zuhören.
Sich über Darts informieren.
So, in diesem Fall, ne, wir erwarten dann eine Mail oder Anruf oder es reicht auch erstmal eine WhatsApp, um da unverbindlich ins Gespräch zu kommen. Sollen wir weitermachen? Dann würde ich hier meinen ersten Vorschlag in den Ring werfen. Und zwar, ich habe mich mit der Pro Tour auseinandergesetzt. Es geht jetzt konkret um die Players Championship Turniere. Und ich würde mir mehr Orientierung an der Next Gen wünschen, sprich mehr Abwechslung bei den Turniermodi, mehr Double In, Double Out, beziehungsweise überhaupt mal was anderes als 5-0-1 Single Out, auch mal vielleicht 7-0-1 spielen für einen einzelnen Pro Tour Block. Das fände ich cool.
Das, ja, da bin ich bei dir. Also ich finde nicht, dass es dann am Ende das komplett überlagern sollte, aber gerade wenn du jetzt mal die Next Gen ansprichst, ich fände es super, da gibt es ja auch noch andere Sachen, wenn dann auch mal es ein Proto-Turnier gäbe, wo es keine Setzlistenposition gäbe, also nur offene Auslosung oder mal ein Proto-Turnier, wie man es von den ganzen lokalen Turnieren kennt, vielleicht mit Vierergruppen am Anfang, aus der sich die ersten beiden durchsetzen. Bisschen kürzere Distanzen, Best of Seven, Best of Nine, Vierergruppe, die ersten beiden kommen weiter. Warum nicht? Warum nicht ein bisschen Variabilität reinbringen? Kevin, das ist ein guter Vorschlag, da bin ich bei dir.
Super, dann hat die Diskussion ja tatsächlich jetzt schon Früchte getragen. Also wir haben hier einiges gefunden, wo wir auch gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Das ist doch schön. Ich bin gespannt, wie es jetzt beim nächsten Take aussieht.
Ja, okay. Dritter Punkt, also mein zweiter. Und ich glaube, also das ist der Punkt, wo ich glaube, dass du den auch auf dem Zettel hast. Aber das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall mein heißer Anwärter da drauf. Und zwar steht hier bei mir, Punkt 2, World Cup ausbauen. In Klammern dahinter, Anzahl Teams, Turnier deutlich länger, größere Gruppen. Ich weiß nicht, ob du das auch auf dem Zettel hast, aber ich führe mal kurz aus. Warum muss der World Cup neben der WM das beste Major des Kalenderjahres auf 4 oder beziehungsweise 3,5 Tage begrenzt sein und es ist alles nur gequetscht und dann hat man jetzt irgendwie Dreiergruppen. Es ist schon mal ein super Schritt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, dass man diese Dreiergruppen hat und dass nur noch doppelt gespielt wird und so weiter und so fort. Warum dieses super Turnier mit so viel Potenzial nicht auf eine Woche ausbauen, irgendwie 5er- oder 6er-Gruppen machen, um diesen ja nationalen Charakter auch noch ein bisschen zu stärken, da mitzufiebern. Das hat so unfassbar viel Potenzial. Warum nicht den World Cup ausbauen?
Also, du hast recht, ich habe es auch hier stehen, allerdings ein bisschen abgewandelt. Und zwar habe ich den World Cup und die UK Open als ein Take zusammengefasst. Ich plädiere dafür, beide Turniere auszubauen. Wir haben den World Cup, der geht 4 Tage, die UK Open sogar nur 3 Tage und es sind viel zu coole und viel zu individuelle Turniere. Gerade weil es Turniere sind, die Geschichten abschmeißen. Auch für uns Berichterstatter. Das zahlt ja dann wiederum auch auf die PDC ein. Es ist deutlich leichter, in die Redaktionskonferenz zu gehen und sagen, hier, Deutschland spielt um den WM-Titel in Frankfurt 4 Tage, als zu sagen, hier, findet eins von 13 European Tour Events in, keine Ahnung, Sindelfingen statt.
Naja, aber du könntest ja auch Schlagzeilen machen, indem du sagst, Luke Littler bei World Cup verbannt.
So, ne? Luke Littler droht, dieses Major-Turnier zu verpassen. Lesen Sie mehr mit XY+.
Und diesmal wäre es ja sogar wirklich ein Major-Turnier, nicht wie Kopenhagen Nordic Darts Masters.
So, also Hörer der letzten Folge wissen mehr. Die wissen auch den Kontext dieser Aussagen. Nein, aber also ich habe zusammengefasst, World Cup, UK Open sind für mich die beiden Major-Turniere, wo man aus richtig geilen Turnieren noch bessere machen könnte.
Okay, und weil wir jetzt schon beide was weggenommen haben, also beide diesen Punkt hatten, dann sag mir doch mal ganz ad hoc, der Turnierkalender wird immer voller und voller. Was würdest du denn dafür kürzen?
Ich wäre bereit, sogar ein paar Players Championship Turniere zu opfern. Einmal könnte man da anfangen. Und vor allen Dingen die World Series Finals. Da komme ich später noch zu. Ich habe einen Take, der sich mit der World Series Struktur beschäftigt. Die World Series Finals sind für mich einfach ein Turnier. Das ist so random. Das kommt dann auch noch in der Zeit, Ende des Jahres, wo es ohnehin so viele Major Turniere gibt. Da könnte man was drehen. Und vielleicht wäre es auch eine Option, generell bei der Anzahl der World Series irgendwie was rumzudoktern. Aber also wahrscheinlich wäre der einfachste Weg, irgendwie ein großes Wochenende noch zu streichen, um dann da vielleicht ein Proto-Event noch hinzulegen und dafür dann wieder so eine UK Open-Woche freizuschaufeln, beziehungsweise da ein paar mehr Tage dann freigeschaufelt zu haben. Und das Gleiche gilt dann für den World Cup auch. Also wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weniger Pro-Tour-Players-Championships plus ein Wochenende freizuschaufeln. Und dann hätten wir schon die, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Tage, die es in Summe bräuchte, um beide Turniere angemessen auszubauen. Es redet ja auch keiner darüber, dass wir den World Cup jetzt über 9 Tage laufen lassen müssten, wie das Matchplay oder die UK Open jetzt. Aber UK Open 5 Tage wäre allein schon so eine massive Verbesserung.
Ich sag aber Folgendes, ich hätte lieber, wenn ich es jetzt persönlich auswählen könnte, hätte ich lieber von der Anzahl der Dauer, 4 Tage, 9 Tage, hätte ich lieber Matchplay und World Cup getauscht. Da hätte ich lieber den World Cup 9 Tage und das Matchplay quetscht sich irgendwie an 4 Tagen durch und diese viel zu langen Distanzen sind dann halt nicht ganz so lang. Den Punkt, den du gesagt hast mit Players Championship Events kürzen, sehe ich bei den UK Open, würde funktionieren, vielleicht 2 Players-Championship-Turniere raus, dafür die UK Open ausbauen mit Antrittspreisgeld und so weiter, dann funktioniert das Ganze. Beim World Cup finde ich es fast ein bisschen schwierig, weil für die Top-2-Spieler des Landes ist das okay, aber für alle anderen dahinter fehlen dir dann halt zum Beispiel wieder 2 Players-Championship-Turniere und ja, da haben die Spieler dahinter effektiv jetzt nicht so viel davon. Also da müsste es ja irgendwie noch einen anderen Weg geben.
Aber in den meisten Ländern, gerade wenn wir auch noch über eine Ausweiterung sprechen auf 48 Teams vielleicht, um dann da auch eine klarere Struktur herauszuarbeiten, dass wir nicht wieder, wie jetzt im vergangenen Jahr, diese 4 vorab gesetzten Mannschaften im Achtelfinale haben. Gerade wenn wir dann darüber reden, dann reden wir auch über immer mehr Länder, die ohnehin gar nicht in der Order of Merit vertreten sind, ne? Und das war jetzt dann auch eher so ein Gedanke, weil es war zumindest in den letzten Jahren ja dann so, dass die PDC ja auch ohnehin in der Vor-Frankfurt-Woche dann in Niedernhausen oder so spielte, dass man da dann vielleicht ein bisschen was abgräbt.
Sollten
aber
darf ich dazu kurz was sagen? Soll ich dir sagen, das ist ein ganz spontaner Impuls? Das wäre für mich die allerbeste Möglichkeit, und zwar folgendes, weil das passt nämlich auch zeitlich. Der World Cup kommt ja meistens ziemlich direkt. Ich glaube, die letzten Jahre war es eine Woche nach dem Premier League-Finale. Dann streich doch einen Premier League-Spieltag, legt das Premier League, die Premier League Playoffs, das Premier League-Finale eine Woche nach vorne und du hast die Woche freigeschaufelt für den World Cup.
Ja, da wäre ich dabei. Also da ist gar nichts gegen einzuwenden. Es wäre ein richtig gutes, ja, ein gutes Setup einfach. Wenngleich jetzt ich bei dem Take 9 Tage World Cup, 3 Tage Matchplay, da würde ich nochmal zumindest erwähnen wollen, dass das natürlich jetzt so als, wenn du jetzt CEO der PDC wärst, wäre das wahrscheinlich wirtschaftlich jetzt nicht der allerbeste Weg, ne? Zumindest jetzt noch nicht, weil dann hätten wir auch sehr viele Spiele an sehr vielen Abenden zur besten Sendezeit, die eben nicht so watchable sind wie jetzt jedes Erstrundenmatch eines Matchplays.
Vielleicht könnte man, aber wenn du es, also das ist jetzt ja nur hier Gedankenspielerei, wenn du den World Cup wirklich so ausbauen würdest und angenommen, der wäre 9 Tage, vielleicht musst du den dann ja auch gar nicht nur in Frankfurt stattfinden lassen, wie das bei der Fußball-EM ist, was auch immer. Vielleicht hast du dann mal einen Spieltag in Frankfurt, hast einen in Berlin, hast dann einen in Cardiff, hast einen in London, was auch immer. Und das Ganze ist ein bisschen verteilt. Warum das denn nicht? Da könntest du ja dann nochmal viel mehr Leute erreichen.
Ja, Berlin sowieso ein total unterrepräsentierter Dartsort im Kalender, muss man auch mal so klar sagen. Es gibt einen Abend in Berlin, der relevant ist und ansonsten gibt es gar nichts auf PDC-Ebene, war auch mal anders, ne? Also es gab ganz früher hier, glaube ich, auch mal ein European Tour Event. Finde ich auch immer skurril, dass man da nur so in den kleineren Orten ist.
Ja, gut. Kevin, dein nächster Punkt, Punkt Nummer 2 von dir.
Es geht auch um Turniere, es geht um Turnierstrukturen, es geht um Kalender, es geht darum, dass ich nicht mehr alle Major-Turniere am immer selben Ort sehen möchte. Der ganz große Take wäre zu sagen, die WM sollte, à la Gervin Price Wunsch, jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif. Wäre ich jetzt in Charge, würde ich morgen von Matt Porter übernehmen, das wäre keine gute Entscheidung. Aber langfristig sollte man sich solcher Denkmodelle nicht verschließen und man könnte zumindest mal damit anfangen. Ich will nicht die WM angreifen, ich will nicht an den Ellipelli ran, ich will nicht ans Empress Ballroom ran. Von mir aus kann man auch mit dem Grand Slam in Wolverhampton bleiben, aber andere Majors sollten mal rotieren. Wie wäre es denn mit dem World Grand Prix in Antwerpen oder den Players Championship Finals in Berlin? Sowas fände ich echt mal cool. Man könnte auch in UK mal anfangen, dass man da auch mal für ein Turnier nach Glasgow geht oder so. Aber gerade hier so belgischer Raum, niederländischer Raum, deutscher Raum, das wäre doch mal ein geiler Weg, oder?
Ja, gehe ich mit. Also da ist für mich zu wenig Variabilität drinne. Auch zum Beispiel mit den UK Open könnte man wandern. Es sind die UK Open und nicht die England Open. Die könnten theoretisch auch mal aus Minehead weg. Es muss ja nicht für immer sein, aber es kann umherwandern. Du hast es gesagt, Niederlande, Belgien, Deutschland, da ist so viel Potenzial. Und wenn wir dann nochmal weiterschauen, gut, da muss man halt schauen, über welche Größenordnung von einem Major-Turnier spricht man direkt. Aber auch in Polen, auch in Tschechien, auch in Österreich, die Turniere funktionieren gut. In Ungarn, jetzt demnächst in der Schweiz, das funktioniert gut. Die Leute schauen sich das an. Auch da sind Leute, die wollen Dart schauen. Und ich glaube, dass man auch da die Hallen gefüllt bekäme. Und gerade mit einem Major-Turnier kannst du dann halt nochmal ein bisschen mehr auch die Leute catchen und ziehen. Von daher, das sollte nicht so festgefahren sein. Und ich gehe auch komplett damit, das hast du jetzt so ein bisschen dazwischen suggeriert, die WM sollte früher oder später, glaube ich, raus aus dem Ellipelli und sich erweitern. Also jetzt langfristig gesehen.
Genau, das ist das wichtige Stichwort. Langfristig gesehen muss man davon weg, dass man nur dort die WM austragen kann. Und ich glaube, das würde auch nochmal einen Effekt auf den Dartsport haben, dass die WM auch noch mehr abstrahlt in andere Länder. Stell dir das irgendwann mal vor, die Darts-Weltmeisterschaft findet einfach in Deutschland statt, findet in den Niederlanden mal statt.
In New York.
Findet, wenn, wollte ich gerade sagen, die findet vielleicht in 30 Jahren mal in Manila statt oder so.
Der wie Thriller von Manila, du hast es schon häufig gesagt.
Genau, den Thriller von Manila, ne, das wäre ja sowieso mein World Series Standort der Zukunft, der nahen Zukunft, da müsste man mal hin, aber egal, auf jeden Fall, man sollte jetzt natürlich schon Sorge tragen, dass wir nicht irgendwann so einen Schurkenverband wie die FIFA haben, die dann das Turnier nur noch in die bestzahlenden Länder, ungeachtet von Menschenrechten etc. pp. Hin verfrachtet. Ne?
Hast also, du gerade irgendwas gegen Bahrain gesagt?
Die Darts-Weltmeisterschaft in Bahrain muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Aber es gibt übrigens auch da im Golf, ist ja Bahrain fast noch ein leuchtendes Beispiel. Aber ne, also so langfristig einfach mal da ein bisschen Varianz reinzubringen, fände ich nicht schlecht und wäre, glaube ich, auch langfristig für die PDC dann wieder ein guter Case, auch wirtschaftlich.
Ja, ist ein guter Punkt. Bin ich bei dir? Soll ich weitermachen?
Gerne.
Ich greife jetzt mit meinem dritten Punkt hier das gedankliche Lesezeichen aus der Mittwochsfolge auf. Ihr erinnert euch, wenn ihr es gehört habt, ich habe ein bisschen den Stream der Woman Series verfolgt und da habe ich mir gedacht, als ich mir das angeschaut habe, Woman Series, ein Floor-Event, hat einen Stream inklusive Kommentator, das Ganze funktioniert gut. Warum, bitte, gibt es dann noch keinen Stream bei der Challenge Tour und bei der Development Tour? Die Women's Series funktioniert ja auch und wenn die Kapazitäten dafür nicht da sind, dass man einen Kommentator hat, was auch immer, warum dann nicht wenigstens wie bei den UK Open auf den Boards 3-8 ohne Kommentator, du siehst auf 1-2 Streaming-Boards die Spieler, du siehst das Board und so weiter. Gerade bei solchen Konstellation, wie jetzt zuletzt in Hildesheim, habe ich mir das gedacht. Du hast Freitag bis Sonntag die Challenge-Tour. Du hast wirklich ansehnliche Spiele, wenn wir uns überlegen. Dragutin Horvat gegen Max Hopp in der ersten Runde. Was war es? 107 Punkte gegen, weiß ich nicht, 96 oder sowas im Schnitt. Das jetzt nur mal als erste Runde rausgepickt. Im Laufe des Turniers gibt es da noch ganz andere Paarungen. Das ist wirklich ein super sehenswertes Niveau und die Leute sind hungrig nach Darts, die wollen das schauen. Warum, wenn sowas ist wie jetzt in Hildesheim, Freitag bis Sonntag Challenge Tour, Montag, Dienstag Players Championship Turniere, Montag, Dienstag werden sowieso 4 Boards gestreamt, inklusive Kommentator und so weiter. Warum nicht das Streaming-Setup schon ein bisschen eher aufbauen und da mal 1, 2, 3, 4 Boards streamen?
Sehe zumindest keinen Nachteil, weil kostentechnisch kann das kein entscheidender Faktor sein für ein so großes Unternehmen wie die PDC, zumal man es ja jetzt auch immer mehr macht. Ich kann mir im Übrigen auch vorstellen, dass wir davon gar nicht mehr so weit entfernt sind. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was wir auch schon kurzfristig sehen werden. Vielleicht in 2025. Warum nicht?
Ich hoffe es, weil die Spiele sind ansehnlich und ich sage mal so, für die Spieler ist es eben auch nochmal so ein bisschen, auch wenn ich jetzt an die Development Tour denke, dann halt so ein bisschen Anreiz, nochmal Erfahrungen sammeln, sich vielleicht auch vor einer Kamera zu präsentieren und so weiter und so fort. Für die Sponsoren der Spieler aus der Sicht ist das gut. Ich sehe wirklich den Nachteil nicht und auch nicht diese riesen bürokratische und organisatorische Hürde, warum das noch nicht gemacht worden ist.
Also da wäre ich auch für zu haben, zumal man niemandem auch irgendwas wegnimmt. Also es verändert nichts an dem Sport, ob die jetzt da an einem gestreamten Board spielen oder an einem der 31 Nebenboards. Also da einfach mal mit anzufangen, dann muss man natürlich Sorge tragen, dass man gut auswählt, dass man jetzt irgendwie schon ein Board nimmt, wo dann da Kandidaten sind wie ein Horvath, wie ein Hopp, wie irgendwelche anderen Andy Boltons, Danny Jansens, die dann da auch gewissen Standard spielen, ne? Aber das trägt sich dann doch auch. Also für ein Board da eine Streaming-Anlage hinzustellen, wäre ich vollkommen dabei und ich denke, dass die Nerds das auch mit Kusshand nehmen würden. Es wäre jetzt natürlich nichts für den großen Wurf. Also die PDC wird in ihren Geschäftszahlen am Ende da jetzt keinen wesentlichen Faktor sehen, wo sie anhand der Streaming oder des Streamings bei Challenge Tour und Development Tour erkennen, dass sich der Dartsport noch weiter irgendwie entwickelt habe. Ich denke, das ist dann schon eher, dafür müsste man einen größeren Wurf wagen, aber für die Nerds wäre das doch eine coole Nummer. Würde sich jeder freuen.
Ja, definitiv. Genauso wie ich mich jetzt über deinen dritten Punkt freue.
Es ist ja schon der vierte, ne? Weil die World Cup und UK Open Sache war ja einer von denen. Dann hatte ich nicht mehr alle Major-Turniere am selben Ort. Mehr Abwechslung bei den Players-Championship-Turnieren. Deswegen, vierter Punkt, mehr Transparenz bei Regularien und Setzlisten etc. pp. Das heißt für mich, Anfang des Jahres muss feststehen, wer sich über welchen Turnierweg qualifiziert für welches Major, wer sich für welchen Weg für was auch immer qualifiziert, welche Nachrückerregelung es gibt. Das muss alles festgehalten werden und es darf da keine Fragen mehr geben. Es sollte einen Stichtag geben, irgendwie 1. Dezember des Vorjahres, dann muss das, ich sag mal, der DIA und allen Vertretern muss das dann zugestellt werden. Dann haben die nochmal, ich sag mal, Anpassungspotenzial, dann können die nochmal Bedarf anmelden. Hier ist irgendwas noch nicht final geklärt und dann muss aber spätestens nach Ende der Weltmeisterschaft zum Beginn der neuen Saison klar sein, wer über welchen Weg sich da irgendwie reinspielt. Das ist einfach so ein Unding, das regt mich jedes Jahr auf. Es ist schon besser geworden, aber so das absolute Lowlight in dem Szenario war halt die WM-Nominierung dann von Fallon Sherrick vor 2 Jahren.
Ich sage, ich gehe komplett mit bei deinem Punkt, da bin ich zu 110% bei dir, aber mit den Beispielen, die du jetzt genannt hast, hast du am Eisberg nur ein bisschen an der Wasserkante rumgeplätschert. Für mich ist die Spitze des Eisbergs, dass am Abend vor der Q-School, als alle Spieler schon da sind, bekannt gegeben wird, dass es ab jetzt keine Associate Member Qualifier mehr gibt. Als Beispiel. Das sind so Sachen, wo
also
ich sage...
Die große European Tour Regeländerung, das ist natürlich wirklich das leuchtendste Beispiel dieses Jahres.
Und da reden wir jetzt nicht mal nur von inhaltlicher Natur, sondern es kommt am Abend, bevor die Q-School losgeht, als alle schon da sind und auch die Teilnahme für die Q-School schon geclosed ist, was auch immer und so weiter. Also da gehe ich komplett mit dir. Mehr Transparenz. Und ich finde auch die Idee gut, es ist, weiß ich nicht, bis zum Stichtag XY, 1. Dezember ausgearbeitet, wird der DIA, der PDPA vorgelegt, die können diesen Antrag prüfen, haben 2 Monate Zeit, da ihr Veto einzulegen, was auch immer, Anpassung vorzunehmen und Stichtag 1. Januar, 5. Januar, was auch immer, wird das Ganze dann abgehandelt, wird das vorgelegt, wird gesagt, das sind die Regularien, da wird sich jetzt inhaltlich nichts Großes mehr dran ändern, natürlich kleine Anpassungen, muss man immer einen gewissen Handlungsspielraum haben, aber das bleibt alles so, wie es ist und so kann sich dann jeder dran halten und nicht.
Man muss sich das halt mal vorstellen, dieses European Tour Beispiel würde bedeuten, dass man jetzt zum Beispiel vor der Fußball-Europameisterschaft noch nicht klar wüsste, wer sich da qualifiziert. Also, dass man quasi erst irgendwie 1 Monat vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft nochmal sagt, ach ja, hier, jetzt mach da nochmal irgendwie ein Playoff-Spiel. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil sowas natürlich eh alles deutlich weiter im Voraus geplant werden müsste, aber auch hier, auch wenn es Einzelsportler sind, kann es nicht angehen, dass die in eine Saison starten und quasi technisch gesehen schon noch in der laufenden Saison da Änderungen vorgelegt bekommen.
Und ich wüsste, wer sich nicht für Wimbledon qualifiziert.
Ja, so ist es. Vielleicht ist der Tennissport wieder ein ganz gutes Beispiel, weil es auch ein Einzelsport ist. Aber also das ist mir viel zu schwach und gerade jetzt bezogen auf den Fußball, da hat man ja mehrere Turniere im Voraus dann schon auch verplant und auch in der Bundesliga weiß man jetzt schon, wann in der übernächsten Saison da grundsätzlich die Spieltage terminiert sind und so. Ne? Das findet ja alles deutlich im Voraus statt. Das passiert bei der PDC auch nicht. Ne? Zum Beispiel auch, ich meine, jetzt sind wir schon vom eigentlichen Thema so ein bisschen weggekommen, jetzt machen wir es schon noch ein bisschen größer, aber dazu zählt ja auch, dass man Anfang des Jahres schon weiß, wann die WM stattfindet. Das weiß jetzt auch noch niemand. Ist für alle ein Problem. Für Spieler, für Fans, für Journalisten. Ich weiß immer noch nicht, wann es stattfindet. Ich habe mal drauf geschaut und es gibt für mich ein Szenario, dass man jetzt in der nächsten WM wieder das Finale am 1.1. stattfinden lässt. Das hängt so mit den Wochentagen zusammen, wie sie fallen und so, ne? Aber man weiß es ja halt noch nicht. Vor Sommer wird man auch nichts in Erfahrung bringen. Das finde ich schwierig.
Ja, und der Kalender für nächstes Jahr kommt dann wahrscheinlich auch erst irgendwie im September oder Oktober raus.
Das ist ja auch immer so, genau.
Ja, ja, Kevin, ich bin da komplett bei dir.
So, jetzt kommt von dir Regeländerung oder dein Punkt 4 oder 5?
Jetzt kommt Punkt 4.
Okay, ich habe noch
ich habe noch 2 auf der Agenda hier. Aber jetzt wird's groß und das ist das, was du vorhin auch angekündigt hast. Jetzt think big und zwar folgendes. Ich habe hier eine Zukunftsvision dafür, wenn der Dartsport weiter wächst. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt umgesetzt haben möchte und auch nicht nächstes Jahr, aber wo ich den Dartsport gerne in 10 Jahren sehen wollen würde. Und zwar beinhaltet das gleich mehrere Sachen. Ich würde die komplette World Series streichen. Die kommt komplett raus. Und die European Tour wird zu einer World Tour, ähnlich wie wir das im Tennis kennen, mit 15 Wochenendturnieren oder vielleicht dann noch ein bisschen länger mit Donnerstag, wie auch immer, verteilt nicht nur über Europa, sondern über die ganze Welt. Dafür wird auch ein höheres Preisgeld benötigt. Ähnlich wie halt im Tennis bei der World Tour auch. Du brauchst höhere Antrittsprämien, damit die Spieler überall hinreisen können. Die World Series entfällt somit, weil du an, weiß ich nicht, 15 Standorten quer über die Welt verteilt sowieso den Dartsport mit richtigen Ranglistenturnieren repräsentierst.
Bin ich auch sofort bei dir. Das überrascht jetzt auch keinen mehr. Jetzt ist das natürlich der ganz große Wurf, weil wir da wirklich sowas natürlich nicht innerhalb von 5 Jahren jetzt realisiert bekommen. Aber wenn man mal so vielleicht auf 10, 15, 20 Jahre blickt, dann halte ich das auch gar nicht für ausgeschlossen. Das wird ja auch logischerweise im Interesse der PDC sein, dass die Turniere in Übersee auch immer wichtiger werden. Noch ist man davon weit entfernt, weil es einfach so krass mit Kosten verbunden wäre. Aber wenn sich der Dartsport weiterentwickelt, dann klingeln die Kassen mehr der PDC und dann sollte es im Interesse der Weltdartsorganisation sozusagen sein, auch das Ganze auszubauen. Und dann müsste man auch nochmal an die Qualifikationskriterien ran, denn da wäre es natürlich unheimlich wichtig, möglichst viele auch heimische Starter zu haben. Dann erwarte ich zum Beispiel, wenn man dann irgendwie eine Asien-Tour hat, dass die dann natürlich auch die Tour ist, über die sich dann eine relevante Menge an Spielern in die World-Tour-Events spielen. Sprich, wir haben dann irgendwie 2 Turniere auf der World Tour in Asien. 1 in Japan, 1 in Philippinen. Jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen.
Manila.
Dann, genau, die Manila Open, das Manila Masters, ne? Die Tokyo Trophy, sowas. Dann müsste man darüber irgendwie mehr als 4 lokale Qualifikanten dann aber auch ausspielen. Ich glaube, es wäre sogar dann irgendwann in diesem Zukunftsszenario möglich, dass man tatsächlich nur noch Startplätze fest vereinbart für die Top 16 der Order of Merit. Und dass dann da aber auch man gar nicht mehr die Erwartung hat, dass alle dann alles spielen, weil es ja dann mittlerweile dann einen viel größeren Topf an Preisgeld gibt, so wie im Tennis, wo ja dann auch viel mehr Turniere stattfinden, wo Turniere parallel stattfinden. Das wäre ja dann auch ein Weg.
Dann, ne? Hat Van Gerwen wie Djokovic, Alcaraz einen Exklusivvertrag mit der Tokyo Trophy, dass er 100.000 Euro Antrittsprämie bekommt, dass er bei der Tokyo Trophy mit dabei ist. Gibt es im Tennis ja auch mit Antrittsprämie bis zu 2 Millionen Euro pro Spieler.
Ja, überleg mal, ne? Also dann buhlen die Turniere dann tatsächlich dann um die Spieler. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, ob ich das so cool fände, aber alleine die Möglichkeit, dass wir irgendwann überschneidende Turniertermine haben, dahin muss und wird es sich auch entwickeln, wenn es weiterhin positiv in die richtige Richtung geht. Weil dann wird irgendwann aus Darts nicht nur ein europäischer Sport, sondern ein globaler Sport. Und das ist ja dann auch perspektivisch das Fernziel der PDC, ist doch logisch. Dann, ich kann es mir so gut vorstellen, in Südafrika ein Turnier, in Australien sowieso, ne? Da sind wir jetzt eh schon weit mit 3 World Series Events, 2 in Australien, 1 in Neuseeland, ne? Aber dann eben Ranglistenturnier dort.
New York, Südamerika. Russland,
genau, das ist natürlich noch ein komplett unterentwickelter Markt, ähnlich wie Afrika, ne? Aber da muss es irgendwann hingehen. Über die USA mache ich mir die wenigsten Gedanken, dann da irgendwie so ein Las Vegas Desert Classic 2.0 oder irgendwie das New York Masters im MSG, ne? Geile Ideen.
Ja. Also ich glaube, wir sind da beide Feuer und Flamme für, aber es wird noch einige Entscheidungen und einige Zeit brauchen, bis so etwas dann irgendwann eventuell mal in die Tat umgesetzt werden wird. Aber ich sag mal so, ich würde es mir in 10 Jahren wünschen und würde mich aber wundern, wenn es in 20 Jahren nicht in irgendeiner Form der Fall ist.
Ja, zumindest in abgespeckter Version, ne? Also wenn das nicht der Fall ist, würde das auch gleichzeitig bedeuten, dass sich der Dartsport nicht mehr wesentlich nach vorne entwickelt hat. Und noch sind wir aber in so einem Stadium, wo, glaube ich, noch echt viel geht. Gerade auch, wenn wir die TV-Präsenz und sowas alles sehen, ne? Also während der WM ist der Dartsport so krass im Fokus, aber man kann natürlich noch sehr viel entwickeln, damit auch, ja, über die 11 anderen Monate hinweg der Dartsport einfach mehr Beachtung findet. Und wenn das irgendwann geschafft ist, dann ist automatisch wieder mehr Geld im Spiel. Die PDC hat mehr Mittel zur Verfügung und wird dann natürlich auch versuchen, den Sport noch globaler zu machen. Ich würde sagen, ich mache mit meinem letzten Punkt hier weiter, denn der ist jetzt sehr, sehr passend, denn es geht auch um die World Series. Ja. Die steht hier in Klammern, denn ich habe folgende Idee. Die World Series Events, für mich immer derselbe Einheitsbrei. Das einzig Coole daran, finde ich, ist immer Turniertag 1, wenn man dann die lokalen Qualifikanten hat.
Abdul Nasser Yusuf.
Abdul Nasser Yusuf, Kult-Bahreiner meines Vertrauens, genau. Aber ganz grundsätzlich, mich stört halt dieser finale Tag, weil das ist im Prinzip ein Abklatsch von einem Premier League-Abend in Bahrain-Kulisse oder im MSG oder sonst wo in Kopenhagen und wo nicht alles das stattfindet, in Down Under, dass man das grundsätzlich mal überdenken sollte. Man kann die weiteren Jahre jetzt erstmal so mittelfristig ja an dieselben Standorte gehen. Das ist jetzt gar nicht mal mein Problem, aber man sollte irgendwie die Struktur grundsätzlich überdenken. Und meine Idee wäre, man macht ein UK gegen den Rest der Welt Format daraus. Sprich, so ein bisschen angelehnt an den Mosconi Cup im Poolbillard oder bekannter natürlich der Ryder Cup im Golf. Finde ich, das ist so ein Turnierelement, was es im Dartsport noch nicht gibt. Es gab mal einmal den Jockey Wilson Cup ein Jahr. Das muss 2008 oder so gewesen sein. Da hat Schottland gegen England gespielt. Die zwei besten Schotten gegen die zwei besten Engländer, dann auch mit einem Doppel dabei und sowas alles. Hatte so ein bisschen World Cup Flair, ne? Das war einmal stattgefunden. Aber meine konkrete Idee wäre, dass man an den Standorten spezifisch lokale Spieler gegen Vertreter der PDC oder von UK dann ranlässt. Also das wären dann, weiß ich nicht, die vier besten Briten, die dann diese Nominierung bekommen und die spielen dann zum Beispiel in Australien gegen die vier besten Australier oder so. Und dann gibt es auch ein Doppel dabei und sowas alles. Dann können auch Vertreter, dann gibt es einen Teamkapitän, der nominiert dann auch und setzt, wer spielt jetzt das Doppel und so, wer spielt Einzel 1, so ein bisschen wie im Davis Cup. Und dann wird einfach geschaut, welches Team gewinnt mehr Spiele. Und dann entwickelt sich daraus eine Gesamtstatistik. Dann geht man irgendwann zum World Series Event nach Polen. Da macht man dann Starter aus Osteuropa, die gegen die vier Briten ran müssen. Oder man könnte dann auch World Series Finals, hat man jetzt ohnehin in Amsterdam, dann könnte man dann auch natürlich den Clash, der Clash schlechthin, Niederlande gegen UK machen, damit es jetzt auch nicht so langweilig wird, dass irgendwie immer UK da triumphiert. Ne? Also deswegen wäre es auch schon eher eine mittelfristige Geschichte, aber zumindest in Asien hat man kompetitivere Spieler, in Australien hat man auch schon gute Leute und in Europa ja sowieso. Ne? In USA ja, wird es sicherlich auch irgendwie Möglichkeiten geben, da auch dann Leute zu haben, die dann auch mal ein Spiel gewinnen können. Aber das wäre so meine Idee, dass man aus dieser World Series irgendwie so eine Art Ryder Cup des Darts macht.
Ja, finde ich gut. Also im Tennis hat man ja auch noch den Laver Cup. Das ist ja quasi Europa gegen Welt. Und so ähnlich könnte man das, solange UK noch die Übermacht ist, ja auch mit UK machen. Oder was mir in den Kopf gekommen ist, du hast jetzt hier 4-4 gesagt. Man könnte das beispielsweise auch so machen, du bleibst bei den 16 Spielern, du hast UK gegen World und dann machst du es so, für UK hast du die besten 4 Spieler aus UK, die sind gesetzt, alle anderen UK-Spieler mit Tourkarte spielen 4 Quali-Plätze aus, um dabei zu sein, hast du eine hohe Variabilität und damit es kompetitiv bleibt, nimmst du dann vor Ort, wo du bist, in Manila, was auch immer, die 4 besten lokalen Spieler und der Rest der Welt mit einer Tourkarte spielt aber auch nochmal 4 Quali-Plätze aus. Und dann könnte es eben sein, dass du für UK dort, weiß ich nicht, in einem Doppel hast du dann James Wade und Josh Payne gegen Rinaldo Rivera und Gabriel Clemens als Beispiel. Das würde das alles nochmal interessanter machen und durch diese Qualifier für die Tourkarteninhaber da eben auch nochmal für jeden so ein bisschen Präsenz und Präsentierung ermöglichen, aber auch die Variabilität reinbringen und ich finde diesen Faktor UK gegen World eigentlich gar nicht so verkehrt.
Man hätte tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn das andere Problem der World Series Events aktuell ist ja, dass es keine Durchlässigkeit gibt. Und das würde man natürlich dann, dem würde man begegnen mit der Einführung von Qualifiern. Und man hätte dann natürlich auch Sorge getragen, dass trotzdem die Besten dann auch wahrscheinlich dabei sein würden. Also ein Michael van Gerven. Man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den 16 Spielern bleiben, dass wir das folgendermaßen machen. Wir, die Top 4 aus UK haben einen festen Platz, dann haben vier Spieler die Chance, sich über einen Qualifier reinzuspielen. Und bei World ist es folgendermaßen, vier Spieler aus dem lokalen Land oder der Konföderation sozusagen, also vier Asiaten in Manila hätten einen festen Startplatz, plus die zwei besten Nicht-Asiaten und die zwei besten Nicht-UK-Spieler sind auch fest dabei und dann noch zwei Plätze über einen Qualifier zu vergeben, weil dann hätte man natürlich Michael van Gerven auch immer safe da drin. Das wäre natürlich nicht unwichtig wahrscheinlich für jetzt auch den wirtschaftlichen Aspekt und so, ne? Aber dann hätte man auch durchaus eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Das ist ein Vorschlag, da würde ich mitgehen. Also die
Wollen wir das mal einmal kurz durchspinnen, wenn wir uns die aktuelle Order of Merit anschauen? Dann machen wir das jetzt mal für ein...
Solange, dass du das raussuchst, ja. Dann darf ich mir aber einen Standort aussuchen.
Ja, sag du den Standort.
Dann sag ich Standort Vancouver.
Okay, also in Kanada. Wir haben qualifiziert für UK Luke Humphreys, Michael Smith, Nathan Aspinall, Rob Cross. Das sind die vier besten Spieler. Nee, Quatsch. UK wäre ja auch Price. Das ist jetzt halt die Frage. Machen wir England gegen den Rest der Welt oder UK?
UK komplett.
Okay, dann haben wir Humphrey, Smith, Aspinall, Price.
Ja.
So, plus vier Qualifier.
Dann sag ich jetzt einfach mal, damit wir das irgendwie gesponnen bekommen, du suchst dir den Engländer raus, der am nächsten bei Platz 30, 40, 50 und 60 in der Rangliste ist.
Das wäre dann natürlich ein sehr kurioses Qualifier-Ergebnis, ne? Aber.
Komm, es wird dann ja auch vielleicht nicht jeder der Topstars, dass diesen Qualifier mitspielen. Weil er sagt,
also die 31 ist Scott Williams.
Ja.
Die 41, also 30 und 40 sind hier jeweils Niederländer, deswegen die 41 Ricky Evans.
Ja.
Die 51 Mickey Menzel ist ja Nordire.
Ja.
Deswegen würde das passen. Und die 61, nee, die 60 in dem Fall, Ryan Meikle.
Wäre jetzt für mich, wenn du es mir so sagst und vielleicht ein Gary Anderson so ein Qualifier auslässt, aber kein unwahrscheinliches Ergebnis, dass die da durchkämen.
Ja, also wenn wir uns Grand Slam Qualifier aus den vergangenen Jahren anschauen, da gab es auch schon wilde Ergebnisse.
Also es ist wie du am Anfang gesagt hast, es ist jetzt nicht ein ultra wildes Ergebnis, dass die da durchkämen.
Nö, genau. Also von daher, das wäre jetzt das achtköpfige UK-Feld für das Turnier in Vancouver.
Das wird Bock machen. Da hättest du schon mal, und da hättest du schön Variabilität drin. Und dann für Team World hätten wir wen dabei?
Michael van Gerven. Also wenn wir jetzt mein Prinzip nehmen,
wir deinen,
zwei Feste, das wären Michael van Gerven und Damon Hatter.
Ja.
Und dann, Hatter ganz knapp vor Vandenberg.
Und dann Qualifier nimmt 30 und 40, wer am nächsten dran ist, wer nicht aus UK kommt.
Van Barneveld die 30 und die 40 Van Veen.
Ja, super. Und
bockt
dann
richtig.
Und dann vier Lokale aus Kanada.
Genau, da hätten wir als Tourkarteninhaber gesetzt Matt Campbell.
Ja.
Und dann würde es drei Qualifier-Plätze geben oder über die CDC-Tour.
Dann
da könnte man hier ran.
Jim Long,
Jeff Smith,
David Cameron.
Genau.
Ja, also ja, cool. Würde ich jedem jetzigen World Series Event mit Ausnahme des Bahrain Darts Masters, das ist klar, aber das hat nichts mit den Spielern dort zu tun, würde ich jedem vorziehen.
Das lassen wir auch so, wie es ist.
Das lassen wir, wie es ist. Das ist perfekt, so wie es ist. Da wird sich nichts dran ändern. Nein, aber ich bin komplett bei dir. Also jetzt auch mal mit diesem Szenario durchgespielt, einfach random, wie wäre das? Kevin, hier ist meine Kreditkarte, ich bin dabei.
Und ich habe jetzt schon Bock, wenn wir gleich die Folge beendet haben, hier noch weitere mögliche Standorte durchzugehen und zu schauen, wie diese Teilnehmerfelder aussehen.
Ja,
also
es hat
super
schon was.
Spielerei, richtig geil. Ja.
Gut, aber.
Und damit bin ich jetzt aber auch blank. Das war jetzt mein letzter Take zu dieser Folge.
Ja, gut. Dann, bevor wir hier jetzt wirklich uns Gedanken machen können, wenn die Folge vorbei ist, mein letzter Punkt, Punkt 5, was ich anders machen würde. Wir haben das noch nicht so groß thematisiert. Ich habe es mehrfach schon durch die Blume angedeutet. Ich würde das gesamte Tourkartensystem ändern, wo wie die Tourkarten verteilt werden. Ich würde, wenn ich es wäre, ich würde die Q-School wieder zusammenlegen und die Q-School kriegt deutlich weniger Bedeutung für die Tourkarten. Es werden nicht, was sind es, 31, 32 Tourkarten über die Q-School ausgespielt. Es gibt viel mehr Tourkarten für die Challenge-Tour, für die Development-Tour, eventuell auch eine oder zwei für die Women's Series und dann vielleicht noch für andere Sachen wie einen Sieger der Super League als Beispiel. Die Super League, die ja jetzt durch größer werden und so weiter deutlich an Bedeutung zunimmt. Aber insbesondere, was mir wichtiger wäre, du gibst über die Challenge Tour, weiß ich nicht, den größten Teil der Karten aus. Lasse 16 Tourkarten sein, nochmal 6 Karten über die Development Tour. Wenn man sich mal anschaut, wer im letzten Jahr unter den Top 16 bei der Challenge Tour oder den Top 6 der Development Tour stand, dann sind das richtig gute Spieler, die du fast alle so direkt auf die Tour lassen könntest und es wäre ein gutes Niveau. Und dann ist für mich die Q-School eher etwas wie der Last Chance Qualifier für die WM, wo du nochmal hingehst. Es werden 4, 5, 6 Karten, was auch immer ausgespielt, von mir aus auch an 7 Tagen, jeden Tag offen gelost, komplett durch, wer sich eine Tourkarte sichert, dann hast du ein paar Karten über die Q-School für alle, die es nicht über die Challenge-Tour geschafft haben, aber es werden die Leute belohnt, die wirklich eine ja, konstante, gute Saison spielen, die die Ochsentour mitgehen, die die 24 Turniere der Challenge-Tour mitnehmen und sich am Ende da kompetitiv in die mit der Leistung reinspielen und nicht die Leute, die 2 gute Tage im Januar im verregneten Kalkar an der niederländischen Grenze haben und sich da irgendwie durchspielen. Natürlich, da muss man auch erstmal durchkommen, aber die Leute über die Challenge-Tour hätten es in meinen Augen mehr verdient und man würde auch dem vorbeugen, dass wenn ein Spieler, weiß ich nicht, am Q-School-Wochenende in Kalkar krank ist und nicht spielen kann, dass das ihn direkt seine Tourkarte für das kommende Jahr kostet, außer er liefert komplett ab und sichert sich einen Platz unter den ersten beiden auf der Challenge-Tour. Kevin, was sagst du dazu?
Ich bin immer ein Fan davon, wenn Leistung über einen langen Zeitraum belohnt wird und das wäre ja in dem Konzept der Fall. Sprich, man würde die Q-School sozusagen unwichtiger machen, aber nicht komplett streichen. Immer noch ein relevanter Teil würde dann über die Q-School dann eben auf die Tour kommen können. Aber eher dieser Charakter vom Last-Chance-Qualifier finde ich gut. Ich finde dann auch den Gedanken gut, dass man dann auch abseits der bestehenden Tour noch guckt. Ne? Also Challenge-Tour und Development-Tour haben ja jeweils 2 Plätze
aber
für die Tour.
Aber zu wenig.
Zu wenig. Women's Series bislang hat noch gar keine. Da führt nur der direkte Weg zum Women's World Matchplay und vor allen Dingen zur WM und Grand Slam. Da könnte man noch was machen. Man könnte dann auch nach Übersee schauen, zum Beispiel die Asien-Tour.
Ja.
Ich glaube,
safe.
Man würde den Spielern die Chance geben, sich detaillierter mit den Folgen eines Tourkartengewinns zu beschäftigen, wenn sie wüssten, hier ich spiele jetzt die Asien-Tour und kann mich darüber, wenn ich da eben auf 1 oder 2 ende, auf die Tour spielen, als wenn ich jetzt einmal nach Hildesheim reise, da durchkomme oder eben nach Milton Keynes oder Wingen reise, da durchkomme und mich danach erst mit den Folgen beschäftigen muss. Also das wäre für mich noch auch ein Weg, um auch irgendwie ein stärkeres Commitment von Spielern dann auch zu erfordern. Dasselbe könnte man machen, also du hast die Super League eben angesprochen, gutes Beispiel, weil ich bin bei Dart Connect an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende, über eine Super League in Ungarn gestoßen, die es da offenbar gibt, mit irgendwie auch 30 Spielern oder so. Und da spielen dann auch so hier Paul Jekyll und so, diese ganzen ungarischen Namen, die man von manchen European Tour Events kennt. Das wäre doch eine geile Sache für Osteuropa. Das wäre eine geile Sache für Nordic and Baltic. Da gibt es ja schon diese Nordic and Baltic Tour, ne? Aber dann könnte man darüber auch 2 Tourkarten vergeben. Man könnte das machen für die Super League in Mitteleuropa. Dann macht man sowas.
USA-Kanada.
USA-Kanada. Wäre ein richtig geiler Weg.
Ja, bin ich komplett dabei. Und du kannst wieder nochmal die Vielfalt des Dartsports fördern. Auch wenn sie vielleicht jetzt noch nicht so kompetitiv sind, kannst du auch eine Tourkarte nach Südamerika geben. Könnte man machen.
Langfristig und muss das doch so passieren. Afrika, alles abgrasen.
Ja,
ne?
Kannst
wenn
du
wir eben darüber machen, sprechen, dass wir eine World Tour haben
richtig,
wollen.
Richtig. Das wäre die Vorbereitung dafür, weil du hättest dann auch von jedem Areal irgendwie jemanden auch auf jeden Fall auf der Tour, wo es dann halt nicht komplett random ist, auch wenn dort vor Ort das irgendwie ist, warum ist denn derjenige jetzt da, sondern du hast 1 oder 2, die haben eine Tourkarte. Also überleg dir mal, du würdest in Südamerika jedes Jahr eine Tourkarte vergeben. Du hättest de facto mindestens 2 Leute aus Südamerika ab dem 2. Jahr immer auf der Tour.
Ganz genau, das ist der Fall. Und jetzt damit anzufangen, würde natürlich wirklich guten Spielern was wegnehmen. Deswegen, da bin ich kein Fan von. Aber es geht ja auch darum, mal ein bisschen langfristig zu spinnen. Wir haben uns ja jetzt hier nicht gesagt oder nicht hingesetzt und gesagt, ja, was sollte die PDC jetzt wirklich ernsthaft jetzt genau machen? Aber langfristig betrachtet muss es doch in die Richtung gehen. Und das wird die PDC aber auch nicht anders sehen.
Ja, Kevin, wir haben fast April. Wir haben uns alle dann bald legalen Substanzen besorgt und hier mal richtig für einen freien Geist und ein gutes Nachdenken gesorgt, ne?
Ja, sicherlich. Ich, Karl Lauterbach, empfehle natürlich auch, nicht unter dem Einfluss von Marihuana über die Dartswelt nachzudenken.
Ja,
also das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
Sorry, besser sagen können. Hast du bei uns damals im Podcast auch schon mal gemacht. Ich könnte das niemals so gut wie du, Karl Lauterbach, imitieren, aber du hast natürlich inhaltlich absolut recht.
Jetzt war es wirklich ein Deep Dive, ne? Wir sind einmal um die komplette Welt geflogen. Wir haben angefangen bei so etwas Kleinerem wie der European Tour Auslosung und sind jetzt hier gelandet. Also wir haben uns hier kein Skript gemacht, abseits dessen, dass jeder sich mal 5 Notizen aufgeschrieben hat. Und jetzt war es wirklich eine sehr, sehr andere Folge. Es wurde dieser Freitagsfolge aber mehr als gerecht. Oder?
Ja, safe. Also wir sind jetzt auch mittlerweile im Sandkasten ganz unten bei der halb verrotteten Plane angekommen. Also tiefer geht's jetzt auch nicht mehr. Und ich würde sagen, deswegen setzen wir hier jetzt auch einen Haken hinter, Kevin. Also mir hat die Freitagsfolge jetzt hier gerade, muss ich ehrlicherweise persönlich sagen, mehr Spaß gemacht als jede andere Freitagsfolge bislang.
Und ich bin richtig motiviert, jetzt da noch weiter nachzudenken und so. Und das werde ich sicherlich auch tun. Macht ihr es doch auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja auch dran beteiligen und mal ein paar Takes liefern. Du hast es ja auch in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir natürlich jetzt auch perspektivisch mal so eine generelle Hörerfolge auch planen, wo dann auch nochmal mehr Fragen kommen können, mehr Takes von euch. Das werden wir auch angehen im Laufe dieses Jahres. Aber für diesen Freitag soll es das erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Nächste Woche geht's weiter nach München.
Bis dahin. Macht's gut und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao.
Ciao.